Das Thema der Predigt von Rainer Wörz heute Morgen lautet Timotheus, geistlicher Sohn und Erbe. Und ich lese dazu aus Apostelgeschichte 16, die Verse 1 bis 5. Er, Paulus, kam auch nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in der Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Zum Gebet und Lied bitte ich Sie, sich zu erheben. Vater im Himmel, hab Dank für diesen schönen Morgen, den du uns schenkst, für diesen Gottesdienst, die Zeit der Gemeinschaft untereinander und mit dir. Hab Dank für dein Wort, das du uns gegeben hast und dass du uns deinen Sohn gesandt hast, um uns zu erlösen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du diesen Weg in die Niedrigkeit der Welt gegangen bist, dass du gelitten hast, dass du gestorben bist, alle Schuld und Sünde der Welt ans Kreuz getragen hast und dass du auferstanden bist und lebst und dass wir mit dir, Herr Jesus, rechnen dürfen an jedem Tag unseres Lebens. Danke, dass wir uns von dir geliebt wissen dürfen, dass du aus Liebe dein Blut vergossen hast für die Sünden der ganzen Welt. Und so bitten wir dich, dass du unseren Glauben heute Morgen festigst, so wie wir es auch gerade gelesen haben, unseren Glauben stärkst, dass du uns ein rechtes Hinhören schenkst auf dein Wort, auf das, was du uns zu sagen hast. Du kennst einen jeden Einzelnen von uns, weißt um unsere Situation, in denen wir stehen, um Entscheidungen, die anstehen. Lass ein klares Wort von dir heute Morgen in unser Herz hineinfallen. Und schenke, dass das, was wir hören, sich dann auch mit unserem Leben verbindet und dann auch nach außen sichtbar werden darf. Dass wir Zeugen werden, Zeugen des, ja, deiner Herrlichkeit, deiner Liebe, deiner Gnade. Danke, dass sie uns immer wieder neu erreicht und überwältigt in deinem Wort. Lass es auch heute Morgen geschehen. Und wir denken auch an all die, denen es nicht so gut geht wie uns, die wir uns in Freiheit und Glaubensfreiheit treffen können. Unsere Geschwister in der Verfolgung, wir bitten dich, dass du sie stärkst und tröstest und ihnen hilfst, dass du sie segnest und auch die segnest, die ihnen helfen und sich um sie kümmern. Wir bitten dich für dein Volk und Land Israel. Du weißt die Bedrängnis von innen, von außen. Wir möchten dich bitten, dass viele dich, Herr Jesus, noch als ihren Messias erkennen dürfen. Bitten dich um Weisheit für die Regierenden, für alle Entscheidungen, die anstehen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du dich um dein Volk kümmerst, dass du nicht schlummerst und schläfst. Wir dürfen sie dir anbefehlen, uns ganz bewusst an ihre Seite stellen. Und so legen wir den Gottesdienst jetzt in deine Hände. Gib Rainer Wörz Vollmacht und Kraft, Weisheit und Freimut, uns dein Wort so zu sagen, wie du es ihm aufgetragen hast. Danke für deine Gegenwart. Amen.
Ja, viele von Ihnen haben sicherlich Carpe Diem irgendwo schon mal als Schild gesehen. Manche hängen das ins Büro oder an eine Tür zu Hause. Das stammt von dem römischen Dichter Horaz, einem Zeitgenossen von Augustus, dem ersten römischen Kaiser. Und das heißt eigentlich, pflücke den Tag, Carpe Diem, pflücke den Tag, sinngemäß ernte den Tag, nutze den Tag. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes und die vielen, vielen kleinen Tage machen unser Leben aus und am Ende gibt es eine Summe. Und wie kann man sein Leben am besten nutzen? Indem man Gott dient, indem man Jesus in der Mitte hat, ein Leben führt der Hingabe und des Dienstes. Und der Mann, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen, Timotheus, dem hat das Gott in ganz besonderer Weise geschenkt. Und lassen Sie mich ein persönliches Wort hinzufügen. Ich habe den Eindruck, das Ende der Tage ist nahegekommen. Da sagt der Paulus schon vor 2000 Jahren. Aber es ist wirklich reife Zeit. Und umso mehr, so sagt es auch Paulus im Römerbrief, sollten wir uns bemühen, auf das hinzuleben, was auf uns zukommt. Das ist vor allem der Herr und sein ewiges Reich. Timotheus, geistlicher Sohn und Erbe. Und wir wollen einmal ganz kurz in das Leben dieses Mannes, so wie es uns die Bibel skizziert, blicken. Ein junger Mann startet durch, so habe ich diesen ersten Abschnitt überschrieben. Und ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass Timotheus der vielleicht engste Mitarbeiter, ein Freund, ein geistlicher Sohn des Paulus war. Er schreibt über ihn an die Korinther: Timotheus, mein geliebtes und treues Kind im Herrn. So 1. Korinther 4, Vers 17. Und an die Philipper schreibt er in Philipper 2, Vers 22. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Nun, er wurde für diesen Dienstlauf, also für diesen speziellen Dienstlauf, wir werden gleich noch sehen, es wird ihm ja bereits vorher ein gutes Zeugnis ausgestellt. Er war ja bereits vorher im Dienst, aber die Berufung, um mit Paulus auf der zweiten Missionsreise und darüber hinaus unterwegs zu sein, das geschah zu Beginn der zweiten Missionsreise. Wir sind ja durch die erste schon gegangen. Wir waren beim Apostelkonzil. Wir haben dieses Dekret, diesen Beschluss des Apostelkonzils, des ersten Konzils sozusagen, das in der Schrift noch berichtet wird, im Jahr 48, 49 betrachtet. Und nun, wir haben auch den Streit gesehen mit Barnabas, die sind auseinandergegangen und dann wählt eben Paulus Silas und sie ziehen los und kommen recht schnell nach Lystra. Das ist also im kleinasiatischen, nein, Entschuldigung, das ist in der heutigen Südtürkei, könnte man sagen. Und Konya, so heißt die Stadt heute, das ist Ikonion. Ich war schon in Konya. Ist heute natürlich eine große Stadt. Die Türkei hat ja ungeheuer Bevölkerungsexplosion erlebt. Vor ein paar Jahren waren es 500.000, aber es könnten jetzt sicherlich auch schon mehr sein. Aber das antike Ikonion war natürlich bedeutend kleiner. Also Timotheus wird zu Beginn der zweiten Missionsreise, etwa im Jahr 49, von Paulus in den Dienst berufen. Und da heißt es im Text, er kam nach Derbe und Lystra. Dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, Sohn einer gläubigen jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf. Wörtlich vom Grundtext her ein gutes Zeugnis. Das heißt, er war auch schon bewährt. Und ich bin immer wieder entsetzt, wie auch selbst gestandene Gemeindeleiter Berufung vornehmen. Das geht so ein bisschen nach Sympathie und nach, wie soll ich sagen, vielleicht nach zu sehr weltlichen Maßstäben. Ein Kriterium ist auf jeden Fall für einen übergeordneten Dienst, für einen überörtlichen Dienst, eine Bewährung im kleinen Rahmen. Schrift geht normalerweise davon aus, dass Diener des Herrn bewährt sind in Ehe und Familie, um in der größeren Familie der Gemeinde zu dienen. Und wenn sie dann einen überörtlichen Dienst bekommen, dann sollten sie auch von der Heimatgemeinde ein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen und eben nicht einfach in der Weltgeschichte unterwegs sein, aber zu Hause, wie mir manchmal jemand sagt, ihr müsstet mal den in seiner eigenen Gemeinde erleben. Wie alt war denn unser Timotheus? Der war vielleicht so 20 und Paulus war vielleicht 40, 45 Jahre alt. Und dieser Timotheus durfte auf der ersten Missionsreise, und jetzt kommt ein kleines Aha-Erlebnis, ich denke mal, das wird Ihnen so gehen. Erste Missionsreise, da sind wir im Jahr 47, 48 und jetzt sind wir im Jahr 49. Das heißt, dieser junge Mann, der aber so klar und gut seinen Weg gehen darf, der war gerade mal ein, zwei Jahre gläubig. Und was hat Gott da schon hineingelegt? Es heißt, dass die Diaspora-Jüdin Lois, ihre Mutter Eunike und eben auch der Enkel Timotheus zum Glauben gekommen sind, der griechische Vater wohl nicht. Paulus schreibt später, erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, jetzt auch in dir. Also er war erst ein, zwei Jahre gläubig, als Paulus ihn beruft, zusammen mit Silas. Silas war ja der, der von Antiochia mitgegangen ist, an der Stelle von Barnabas. Und der Altersunterschied war vielleicht so 20 Jahre. Wir wissen das nicht ganz genau, aber so circa. Jedenfalls, und das haben wir ja schon gelesen, bezeichnet ihn Paulus immer wieder als sein geistliches Kind. Nicht nur einfach seinen Mitarbeiter, nicht nur seinen Freund, sondern er ist aufs Engste mit ihm verbunden. Und nun, dieser Timotheus hat eine besondere Gnade bekommen. Er wird die nächsten 15 Jahre Paulus begleiten, bis zur ersten römischen Gefangenschaft. Danach haben sie auch noch Kontakt. Aber Paulus ist ja dann rund 15, 16, 17 Jahre später geköpft worden, hat den Märtyrertod in Rom erlitten, während Timotheus noch einige Jahrzehnte des Dienstes vor sich hatte. Was viele nicht beachten, ist, dass Timotheus bei fast zwei Drittel der paulinischen Corpus Paulinum, sagt man so, bei der paulinischen Schriftliteratur im Neuen Testament als Mitabsender oder als Briefempfänger genannt wird. Sechsmal heißt es Paulus und Timotheus an. Und zweimal, und es ist nicht so schwer, welche zwei Briefe das sind die Timotheusbriefe, zweimal empfängt den Brief. Also zwei Drittel der Briefliteratur haben es direkt auch als Absender, als Mitautor, als mitdienenden Bruder mit Timotheus zu tun und eben auch dann als Empfänger. Nun, wir können schließen, dass nach der ersten römischen Gefangenschaft des Paulus Timotheus im apostolischen Auftrag in der kriselnden großen Gemeinde in Ephesus als Leiter eingesetzt wurde, von Paulus. Der hatte die Vollmacht. So einen Dienst gibt's heute nicht mehr, dass irgendjemand, ich meine, wir haben so kirchlich-hierarchische Strukturen, aber eigentlich gibt's so diesen Dienst nicht mehr, dass ein Fremder, Ortsfremder einer örtlichen Gemeinde vorschreibt, wie es zu gehen hat. Denn jede Gemeinde steht für sich vor Gott mit ihren Ältesten. Man kann Tuchfühlung haben, sie können sich austauschen, sie haben das Wort der Wahrheit, aber eine überörtliche Leitung, die hineinregiert in die Gemeinden, ist meines Erachtens immer kritisch zu sehen. Also Paulus, der darf das, der ist Apostel, der setzt ihn in dieser krisenden Gemeinde in Ephesus ein und da lernen wir gleich mal eins. Wir denken, na ja, also wenn wir noch die Apostel erlebt hatten oder gar den Herrn, da wären wir doch vom Startblock, gerade ist ja EM, dann wissen wir, Startblock, Start, bis zur Ziellinie, aber sowas von schnurgerade gelaufen, stimmt's? Das ist ja gerade, was haben die alles erlebt? Und trotzdem gab es solche Gemeinden wie Korinth, gab es große gnostische Einflüsse, negative christlich-gnostische Einflüsse in Ephesus und da wird der Timotheus hingeschickt. Also, Paulus kommt ja dann nach der ersten römischen Gefangenschaft nochmal frei und es ist bezeichnend, dass er in seinem letzten Brief, man sagt auch das Testament des Paulus, 2. Timotheusbrief, der letzte kanonische Brief des Apostels Paulus, er schreibt dort, dass er den Termin seiner Hinrichtung schon kennt. Das ist ein elendes Loch, in dem er da gesessen ist, der mamertinische Kerker. Also ich war schon mehrfach da, wenn man das sieht und die Verhältnisse dort, dann möchte man sagen, da ist das Getötetwerden Erlösung. Und Paulus geht dann in seine himmlische Heimat und das vor Augen schreibt er, Paulus an meinen lieben Sohn Timotheus, ich gedenke ohne Unterlass deiner in meinen Gebeten, Tag und Nacht, wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen. 2. Timotheus 1, Vers 4. Timotheus ist später selber in römische Gefangenschaft gekommen, aber nochmal freigekommen. Das entnehmen wir dem Hebräerbrief, Hebräer 13, 23. Ihr sollt wissen, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit dem ich euch sehen werde, wenn er bald kommt. Und er hat dann weiter seinen Dienst getan und jetzt müssen wir auf eine außerbiblische Quelle zurückgreifen, denn wir wissen von der Bibel her nicht, wann und wo und wie Timotheus gestorben ist, aber außer gut bezeugte außerbiblische Überlieferung sagen, es war um das Jahr 97, da hat Timotheus nach vielen Qualen den Märtyrertod unter Caesar Nerva erlitten. Er wurde also etwa 70 oder etwas über 70 Jahre alt. Und diese 30 Jahre, die er noch hatte, wenn wir bei Paulus Martyrium von 67 ausgehen, 30 Jahre, diesen Dienst hat er sicherlich im Auftrag auch Gottes geführt, nach dem, wie Paulus ihm es vorgegeben hat, 2. Timotheus 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast und was du in der Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Und so geht eine apostolische Linie von den Anfangstagen bis in unsere Zeit. Vertraue das an den Berufenen des Herrn. Die nächste Generation, vertraue das an, was Gott der nächsten Generation sagen will. Eine apostolische Linie, aber immer gebunden und orientiert und ausgerichtet an die Heilige Schrift. Jetzt wollen wir 5 Eigenschaften des Timotheus herausstellen unter der Überschrift, und das ist schon gar nicht selbstverständlich, Timotheus will Gott dienen. Und wir ahnen schon, das soll kein moralischer Imperativ werden, also jetzt reißt euch am Riemen und ihr müsst alle Gott dienen und das ist noch viel zu wenig, man könnte noch viel mehr machen. Das ist ein völlig falsches Verständnis. Es geht um ein inneres Ergriffen, ein inneres Überführtsein, ein inneres Wollen. Wenn Sie jemand sehr lieben, Ihren Enkel, Ihre Kinder, Ihren Mann, Ihre Frau, dann müssen Sie nicht aufgefordert werden, für den etwas zu tun. Das drängt Sie selber. Das ist keine moralische Aufforderung. Jetzt bin ich halt Christ, jetzt muss ich auch noch was machen. Ein bisschen was muss man ja machen. Da hat man das nicht verstanden, da ist man noch nicht wirklich durchdrungen. Also Timotheus will Gott dienen in 5 Punkten. Timotheus war dienstbereit. Timotheus hatte 2. Reife und Selbstständigkeit. 3. Timotheus war bereit, Verzicht zu üben und Opfer zu bringen. 4. Timotheus war gehorsam und konnte sich ein- und unterordnen. 5. Timotheus war treu. Er hielt durch. Gehen wir durch die einzelnen Punkte ganz kurz. Er war dienstbereit. Das habe ich ja jetzt schon gesagt. Er hatte sich in seinem Herzen vorgenommen, Gott zu dienen. Sonst wäre er auch nicht mit Paulus gegangen. Wäre ja viel bequemer gewesen, in Lystra zu bleiben. Gott hat ihn offensichtlich vorbereitet, hat vielleicht das Fragen in ihm groß werden lassen, wie ist mein Weg, wo geht's hin? Aber immer wieder auch in Gesprächen mit Glaubenden, dass sie sagen, wo will Gott mich eigentlich haben? Was ist meine Aufgabe? Neben vielen anderen Dingen. Und das ist schon so zentral im Leben, denn das ist die wichtigste Frage, dass ich nicht irgendwo bin, sondern dort, wo Gott mich haben will. Vielleicht war ihm auch von Anfang an klar, ich habe diesen ungewöhnlichen Dienst auch umherzuziehen. Bei mir war das auch sehr seltsam. Ich habe ja mal erzählt, wie ich mit 19 vom Atheisten zum gläubigen Menschen durch Gottes Gnade und Heimholung gekommen bin. Und mir war von Anfang an klar, dass ich einen Verkündigungsdienst habe. Und mir war von Anfang an klar, dass ich irgendwann vollzeitlich in Dienst gehen werde. Es hat dann 20 Jahre gedauert. Es gab vorher schon die eine oder andere Möglichkeit. Aber mir war das sofort klar vom Herrn. Also, er wollte dem Herrn dienen, sich zur Verfügung stellen. Und da ist natürlich die Frage an uns, wie sieht's da aus? 2, er hatte eine gewisse Reife und Selbstständigkeit. Der frühere Hausvater Manfred Mössinger hat ja mal den Spruch getan, heute endet die Pubertät mit 35. Er hatte insbesondere die jungen Männer im Auge. Und ich denke immer noch an jenen Haushalt, wo ich mal irgendwo in Deutschland gepredigt habe. Und dann erzählte mir die Mama, dass sie dem Bub, der Bub war aber 30, 35, noch das Bett machen muss und was weiß ich was. Ich dachte, ich sag, was dem gehört, aber ich habe es nicht gesagt. Also Timotheus hing nicht mehr am Rockzipfel. Und umgekehrt, er war bereit zu gehen, und umgekehrt haben auch die Großmutter und die Mutter nicht ungeistlich geklammert. Das gibt's ja von beiden Seiten. Die Bereitschaft zu gehen kann auch eine Nichtbereitschaft sein. Und wenn einer gehen will, da kann man ihn madig machen, indem man mit allerlei scheinbar geistlichen Argumenten dagegen argumentiert. Er hat ja bereits in Lystra und Ikonium gedient. Und wenn wir, was wir gleich im dritten Punkt sehen werden, betrachten, was Missionsreisen mit Paulus bedeutet, was überhaupt Christsein in jener Zeit bedeutet hat, dann war das nicht so einfach, ihn loszulassen. Aus ganz anderen Zusammenhängen denke ich immer an den Namensgeber unseres erstgeborenen Schmuel, Samuel, weil wir da nicht so eine dramatische Geschichte, aber eine ähnliche Geschichte hatte, deswegen heißt unser erster auch von Gott erhört. Und Sie wissen ja, die Hanna konnte keine Kinder haben, und dann betet sie vor Eli, und der denkt, die hat ein Schnäppchen zu viel getrunken, und warum gebärdest du dich wie eine Betrunkene? Nein, ich bete vor dem Herrn, ich schütte mein Herz aus, und Eli, der hohe Priester in der Vollmacht Gottes, der Herr gewähre dir deine Bitte. Und sie hat ein Gelübde getan, sie hat gesagt, dann soll er alle Tage dem Herrn geweiht sein. Und nachdem er entwöhnt wurde, weiß nicht, 3, 4 oder wie lang damals so eine Phase ging, brachte sie ihn, diesen kleinen Jungen, diesen Samuel, den brachte sie an die Stiftshütte nach Silo, man kann das heute noch besichtigen im Westjordanland, genauer gesagt in Samaria, und hat ihn dann Gott geweiht, und es habe jedes Jahr gekommen, und der Kerl ist gewachsen, hat ihm jedes Jahr neues Gewand mitgebracht, natürlich von der Mutter selbst gefertigt. Also das ist der Hanna sicherlich schwer gefallen, und ich weiß nicht, wie es der Großmutter und der Mutter ging, ihren Geliebten Timotheus ziehen zu lassen und vielleicht 2, 3 Jahre später die Nachricht zu bekommen, auf dem Missionsfeld für den Herrn gestorben. Schauen wir uns den dritten Punkt an. Timotheus war bereit, Verzicht zu üben und Opfer zu bringen. Ich habe mir dazu notiert, anders kann man Gott nicht dienen. Man kann Gott nicht nebenher, nebenbei auch noch dienen. Sondern es ist die Hauptsache, und alles andere ordnet sich dem unter. Also im Dienst, in der Hingabe, in der Gottesbeziehung, und aus dieser Gottesbeziehung soll unsere Ehe, soll unser Familienleben, soll unser Berufsleben, unser Gemeindeleben, soll alles herausfließen. Da keine künstliche Trennung machen. Also jetzt bin ich im Bereich des Dienstes, da halte ich mich auch an den 10. etwa 10, 40 Stunden Arbeitswoche, also 10 für den Herrn und meiner 4 Stunden irgendwas in der Gemeinde. Das ist zu formalistisch gedacht. Martin Luther und die Reformatoren und auch andere geistliche Menschen haben gesagt, unser ganzes Leben, zugehend auf Römer 12, ist ein Dienst. Wie wir Auto fahren, ist immer so eine Sache, wenn meine Frau und ich unterwegs sind, Details erzähle ich jetzt nicht. Also das Problem liegt eher bei mir, auch bei meiner Frau. Und wie wir einkaufen, wie wir reagieren, wenn was nicht nach unserem Kopf geht. Neulich sagte jemand, der seine sehr alt gewordene Familienangehörige auch rechtlich und tatkräftig unterstützt. Und dann musste der alten Dame sagen, es kann nicht immer nach deinem Kopf gehen. Ich muss das auch so lernen. Sie auch? Dass es immer nach meinem Kopf geht. Ich bin nicht gerade willensschwach. Es gibt ja Leute, denen ist alles egal, die haben auch mit nichts ein Problem. Aber wenn sie eigentlich so eine Forschung haben, wie es zu laufen hat, dann bewusst zu sagen, und das vor allem Gott gegenüber, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wissen Sie, wie oft Jesus ich gesagt hat, jedenfalls was überliefert ist im Kanon des Neuen Testaments? Einmal. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Da ging es gar nicht um ihn. Und wir haben unseren 5 Kindern immer wieder gesagt, der Willi ist gestorben. Kennen Sie den Willi? Das Willi aber, der Willi ist gestorben. Aber bei den Kindern ist er eher trotzig. Aber wie ist das bei uns? Es muss genau so laufen. Wo ich bin, muss es so laufen. Es gibt Leute, die können den Kopf einfach nicht runter. Das ist ein geistliches Manko. Es ist viel schwerer, sich ein- und unterzuordnen, als immer das Sagen zu haben. Timotheus war bereit, Verzicht zu üben. Die Chancen, als Märtyrer zu enden, waren gut. Paulus schreibt ja im Korintherbrief von Hunger, von Gefahren, von Schiffbrüchen, von Schlägen, von Todesnöten, von Spott, Bedrohungen. Und trotzdem ging Timotheus den Weg. Und den vierten Punkt habe ich schon kurz auch angerissen. Timotheus war gehorsam und konnte sich ein- und unterordnen. Da haben wir schon bei Silas gesehen. Und da will ich noch mal kurz dran erinnern. Sie können das, wenn Sie wollen, auch nachhören. Silas war einer der führenden Leute in der Urgemeinde. Nach den Aposteln, er gehörte mit zur Leitung, zu den Ältesten, und er kommt mit Paulus und Barnabas, kommt er von Jerusalem, vom Apostelkonzil nach Antiochia, dieser ersten großen heidenchristlichen Gemeinde, und er bleibt dort und er geht dann mit auf die Missionsreise. Und dieser Mann, der hätte sagen können, weißt du, Paulus, als du noch die Gemeinde verfolgt hast und in deinem Irrwahn keine Ahnung von Jesus hattest, da waren wir schon dabei. Nimm dich mal ein bisschen zurück. Nein, er hat erkannt, dass Gott Paulus einen apostolischen Dienst übertragen hat. Er war kein Kadavergehorsam, er hat sich aber eingeordnet und untergeordnet, denn das war Gottes Wille. Und so ist es auch bei Timotheus, wobei er vom Typ her sowieso eher ein wohl zurückhaltender Mensch gewesen ist. Es heißt in Apostelgeschichte 19, Vers 22, und ich finde die Formulierung so treffend und lehrreich, so sandte er zwei von denen, die ihm zu Diensten standen. Also gemeint ist Paulus. Zwei, die zu Diensten standen. Ah, da haben wir eine Aufgabe. Wir müssen das gemähte Gras zusammenrechen. Dann nehme ich meinen Rechen. Bitte, ich will jetzt nicht Timotheus und Silas mit dem Rechen vergleichen. Ich will nur sagen, der steht bereit. Der war da, seine Aufgabe zu erfüllen. Das ist das Vergleichsmomentum. Und da turnt man nicht in der Weltgeschichte rum. Und wenn ich natürlich ständig mit eigenem beschäftigt bin, dann stehe ich auch nicht da. Ich bin auch nicht bereit, ich bin nicht auf Standby. Ich habe schon gesagt, Timotheus war auch nicht der Typ, der fordernd war, sein Recht einklagte. Er hatte vielleicht eine nervliche Schwäche, es wird von Magenproblemen berichtet. Er war wohl eher zurückhaltend, vorsichtig, ängstlich, sodass Paulus ihm schreibt, 1. Timotheus 1, Vers 7, und vor Jahren war das Jahreslosung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Fünfter Punkt, Timotheus war treu, harrte in schwierigen Situationen durch die Gnade Gottes aus, er hielt durch. Nicht nur mal ein paar Wochen, nicht nur ein paar Monate, 15 Jahre, Minimum 15 Jahre. Andere haben Paulus verlassen. Wir lesen in seinen Briefen, Demas hat mich aus Liebe zur Welt verlassen. Ich verstehe das nicht so, dass der vom Glauben abgefallen ist, aber diese vielleicht ewige Leiden, dieses ewige Nachteile, dieses ewige Ausgegrenztsein aus Liebe zur Welt, das kann doch nur bedeuten, ich will doch auch von diesem Leben noch etwas haben. Ist ja verständlich. Und Gott ist ja kein Sklaventreiber. Aber wenn das Hauptmoment wird und das andere, das Nebenmoment oder das untergeordnete Moment, dann wird es schräg. Und dann gibt es auch solche aus der Provinz Asia wie Phygelus, Hermogenes, auch sie verließen mich. Es war das Gerichtsverfahren, niemand stand mir bei, auch da gehe ich davon aus, dass sie nicht vom Glauben abgefallen sind. Aber es war die große Gefahr, dass man in diesem Prozess gleich noch mit hineingezogen wird und auch gleich noch mit verurteilt wird. Da haben sie sich lieber zurückgezogen. Bleiben wir mit Ausdauer an dem Platz, an den uns Gott gestellt hat, und resignieren wir nicht auf halbem Weg. Die Gestrandeten, Liegengebliebenen, falsch Abgebogenen sind hier. Und es gibt einen großen Entmutiger, der dir permanent bei jeder Gelegenheit sagt, Es bringt doch nichts. Lass es doch. Es bringt doch nichts. Bleib liegen. Schau dich doch an. Ein anderer Entmutiger, auch vom Versucher vorgetan: Was machst du schon? Ob du treu bist, das spielt doch gar keine Rolle. Timotheus heißt übersetzt der, der Gott ehrt. Vom Hebräischen her muss man sagen, Ehren ist nicht, was wir in erster Linie mit Lobpreis und solchen Dingen in Verbindung finden, sondern der, der Gott Gewicht gibt, Bedeutung. Das hat Gewicht in meinem Leben, das hat Bedeutung. Gott ist der gewichtigste Person, das gewichtigste Gegenüber. Also ich könnte auch übersetzen, die herrlichste Person, aber es hat mit Persönlichkeitsgewicht zu tun. Wenn es zum Beispiel heißt, ehre Vater und Mutter, dann ist es viel praktischer gedacht. Also nicht, dass ich gut von ihnen rede, das auch, dass ich nicht schlecht von ihnen rede. Ich darf durchaus Dinge feststellen. Aber es geht hier ganz handfest, dass man sie nicht vergisst. Man muss auch an die Kultur der damaligen Zeit denken, ohne soziale Sicherungssysteme. Dass man Eltern ehrt, indem man für sie da sind, indem man sie, auch wenn sie vielleicht dement werden oder nicht mehr so ganz klar alles hintereinander kriegen, nicht verachtet. Und schon gar nicht, wie ich es einmal von einem Bruder gehört habe, der einen alten Mann unterstützt hat, an die 100 in einer rumänischen Gemeinde, und er hatte ganz gottlosen, bösen Sohn mit seiner Frau. Die haben ihm jeden Tag die Pfanne auf den Kopf gehauen in der Hoffnung, dass er bald stirbt. Also buchstäblich. Gott ehren, die Eltern ehren, Gewicht geben. Und das nicht nur eben für so einen Moment. Israel startete voller Euphorie, der Herr ist groß. Und es dauerte nicht lang, da sagten sie, wären wir doch in Ägypten geblieben. Was soll das? Und wir leben in Zeiten des großen Abfalls. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Und unsere Reihen werden sich lichten. Und die Zahl derer, die schräge Wege gehen, werden zunehmen. Und die Zahl derer, die schräge und nicht biblische Wege als biblisch verkaufen wollen, wird zunehmen. Sind schon mittendrin. Es geht im Leben mit Ausdauer, nicht als Sprint. Es ist ein Weg, kein Sprint durch die Lebenswüste. Also wir fassen die 5 Punkte zusammen und dann biegen wir in die Schlussgerade ein. Die geht aber ein paar Minuten. In Summa, Paulus konnte Timotheus ein einzigartiges Dienstzeugnis ausstellen. Er schreibt an die Philipper: Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber kennt seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Ich erinnere Sie nochmal an die Eingangsworte: Carpe diem, nutze, pflüge den Tag. Horaz war ja kein Christ, er ist auch noch vor Jesu Geburt, wenn ich es weiß, gestorben. Aber geistlich gesehen, was ist heute dran? Was ist generell dran, aber was ist heute dran? Wem begegne ich? Es gibt Leute, da habe ich mir vorgenommen, wenn ich das sehe, ich will jetzt nicht sagen, was es geht, will ich immer für diesen Menschen beten. Das ist mir jedes Mal eine Erinnerung. Ein anderes Beispiel, das kann ich ja nennen, ist, wenn ich einen Regenbogen sehe, dann, selbst wenn es nur auf dem Bild ist, dann danke ich Gott, dass er gesagt hat, dass Saat und Ernte und andere Dinge nicht vergehen werden. Und dass es ein Zeichen ist des Bundes Gottes, lesen Sie nach der Sintflut, mit allem Fleisch, und Gott ist treu. Also, er hat Gott gedient, das war die sinnvollste Art, jeden einzelnen Tag zu nutzen. Und jetzt ergibt sich für uns, Sie ahnen es ja schon, die Grundsatzfrage, die wir uns stellen sollen: Warum sind wir auf dieser Erde? Was ist ein sinnvolles Leben? Wofür lohnt sich zu arbeiten und zu leben? Und die Antwort hat einen Namen, und das ist der Name Jesu. Alles andere wird vergehen. Wer weiß, wie schnell? Wir werden ja relativ alt. Gucken Sie mal, wenn Sie die Liederbücher zur Hand haben, also jetzt nicht, und gucken, dann gucke ich immer, wann hat der Mensch gelebt und wie alt ist er geworden. Und da bist du ja mit über 60 schon alt. Da sind ja viele mit 30, 40, 45, 50 gestorben. Wie viel mehr? Wo wir über so eine Spanne blicken, darf Gott doch auch in unser Leben etwas hineinlegen, wobei Quantität ja nicht gleich Qualität ist. In einer US-Organisation, ich höre zurzeit gern Predigten von denen, da heißt es im Vorspann immer gleich, und das bringen die mit so einer guten Stimme auch vor, du wurdest mit einer Bestimmung geschaffen. Wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott, und dazwischen liegt unsere Lebensspanne. Und für diese Lebensspanne haben wir einen Auftrag, eine Mission. Wir sind für etwas da. Nicht um dieses Leben im Maximum als eigentliches zu genießen, sondern unsere Mission, unseren Auftrag zu erfüllen. Und da ist die Frage, ob wir danach leben. Und so dürfen wir aus dem Leben des Timotheus, der so engagiert war, drei Konsequenzen ziehen. Erstens dienstbereit, zweitens opferbereit, drittens zum Durchhalten bereit. Und noch einmal, das ist keine Moral. Schauen Sie, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, das Erdbeben in Venezuela hat übrigens einen ganz positiven Effekt gehabt in der Beziehung zu Israel. Ganz Südamerika ist ja am Kippen, außer Brasilien, Lula, Präsident Lula, sind eigentlich alle sehr pro-Israel in Südamerika. Manche haben sogar ihre Botschaft oder wollen ihre Botschaft nach Jerusalem verlegen. Und Venezuela war ja sozialistisch eng mit Kuba und der früheren Sowjetunion und dann nachher Russland verbunden. Und jetzt ist ja dadurch die amerikanische Intervention ein Regime-Change, wo es die alten Leute sind, nur die zweite Garde. Und dann, weil Israel auch Erdbebenhilfe geschickt hat, ein Team, die haben ein erstklassiges Team, die sind sehr schnell vor Ort. Das war mit ein Grund, dass Venezuela gesagt hat, jetzt wollen wir diplomatische Beziehungen mit diesem Staat aufnehmen. Nächste Mosaikstein in Südamerika. Ja, aber wenn es so ein Erdbeben ist, dann sage ich doch auch nicht, ach weißt du, ich glaube, ich muss helfen. Was soll der Leute sagen? Ist mir doch wurscht, was die Leute sagen. Da schreit einer unter Trümmern, die haben ja zum Teil, weil die staatliche Hilfe so versagt hat, mit bloßen Händen versucht, ihre winselnden Angehörigen und sonst was herauszugraben. Da sage ich doch nicht, naja, oh Mann, jetzt habe ich aber genug gedient. Oder denken Sie an die Eifel, wo das Dorf jetzt verschont wurde von den Flammen. Und haben sie einen Dorfbewohner interviewt und er sagte, ich bin so froh, dass die Bundeswehr und die Feuerwehr und die Bauern und Freiwillige zum Teil, weil da Munition auch vom Zweiten Weltkrieg, ihr Leben riskieren, damit sie unser Hab und Gut retten. Das ist doch Herzenssache. Das ist auch nicht, da kann ich doch auch nicht mit der Stoppuhr arbeiten. Oder jetzt habe ich mein Kontingent für diese Woche erfüllt. Also muss dienen. Das ist ein völlig falsches Verständnis. Ich will dienen. Es ist das Höchste, das Beste, das Größte, was ich für meine Familie, für Menschen, für mich selber tun kann. Das wunderbarste Vorbild ist natürlich der Herr selber. Er war bereit zum Dienst, opferwillig im Dienst und treu im Dienst bis zum Aushauchen am Kreuz. Er hat durchgehalten. Stalin soll gesagt haben, ein Mensch, ein Problem. Er hat viele Probleme beseitigt, in Anführungszeichen. Jesus sagt, ein Mensch, eine Aufgabe der Liebe. Ich habe schon oft zitiert die Stelle, wo es heißt, er sah ihn und liebte ihn. Wir lesen darüber, aber wenn du wirklich siehst, was du bist, dann kommt er nicht, jedenfalls bei mir als erstes, der Gedanke und er liebte ihn. Er sah ihn, heißt, er kannte ihn, er wusste um ihn und er liebte ihn. Ein Mensch, eine Aufgabe. Man sagt ja, manche Leute sehen die Arbeit nicht, ja? Oder man müsste eigentlich genauer sagen, sie wollen sie nicht sehen. Ein Christ ist nicht dazu da, wegzuschauen, sondern hinzuschauen mit seinem geistlichen Auge und in seinem Herzen zu erwägen, ob hier eine Aufgabe für ihn ist, ihn anzuschauen, zu lieben. Martin Luther sagt, du machst uns zu Herren, wenn du uns dienen lässt. Und Rolf Schäfbuch, der ja noch viele Jahre hier auch gedient hat, Prälat in Ulm, Es kann sich doch jeder schwache Mensch von Schreiben, also geistlicher Adel, von Schreiben, der von Jesus gewürdigt wird, an seiner Sache mitzuarbeiten. Gehen wir im Eilzugtempo durch die drei Punkte. Dienstbereit. Dienen gehört nicht auch noch dazu, sondern das ist zentral, wie Bibel, wie Gemeinschaft, wie Gebet. Ach, jetzt muss ich auch noch dienen. Hätte ich doch das Kleingedruckte vorher gelesen, als ich Christ wurde. Ja gut, dann machen wir es halt. Sondern, und ich brauche mich jetzt nicht wiederholen, es ist Herzenssache. Zweitens, opferbereit. Wir haben ja gerade die Leichtathletik-EM. Ich war ganz erstaunt, sonst ist ja Deutschland immer auf dem absteigenden Ast. Wirtschaftlich, kulturell, sportlich, überall. Und wenn wieder einer ausscheidet, sage ich, das passt zu Deutschland. Das passt zu Deutschland. Ein Land im Niedergang. Oh, jetzt sind die aber so gut plötzlich. Meine ganze Theorie in Frage gestellt. Naja gut, Ausnahmen gibt es immer. Und jetzt glauben sie, und dann haben die auch immer, geben die Interviews nach ihren Leistungen. Und der eine sagt ja, oh Mann, ich bin nur Fünfter geworden. Ich habe mich geschunden und ich weiß, ich habe es drin. Und ich weiß nicht, warum ich es nicht auf die Bahn kriege. Und ich könnte mich verreisen. Und der war völlig zerknirscht. Und dann sagte der Reporter, nun seien Sie doch nicht, Sie sind doch ein junger Mann, so streng mit sich. Doch! Doch, hat er gesagt, ja. Aber was nehmen die Leute auf sich für ihren Sport, für, ich sage natürlich zum Teil Profis, Einkommen, für ihre eigene Ehre? Weil sie ihnen ein Herzensanliegen ist. Und sie sind bereit, Verzicht zu machen. Er sagt, der eine hat Gold gewonnen und hat dann im Interview gesagt, Mensch, also ich, Gold oder Silber, weiß ich nicht, er muss sich mal bei seiner Familie bedanken und den. Er hatte ja alle, die haben alle Verzicht geübt für seinen großen Traum. Und er wollte mal herzlich Dankeschön sagen. Und was ich jetzt übertragen will, ist, wenn uns etwas wichtig ist, wenn wir etwas Gewicht geben, wenn etwas geehrt werden soll, wenn etwas Bedeutung haben soll, dann ist es uns Herzenssache. Da müssen wir nicht getrieben werden. Es gibt ja so ein paar, die sich immer melden. Ich denke an einen Bruder, mit dem ich viele Freizeiten in einem ganz anderen Freizeitheim hatte und seine Frau. Und egal, was vorne von der Leitung gefragt wurde, ob jemand beim Abtrocknen hilft oder was weiß ich, die Hand ging immer hoch, sodass der Mann von der Frau irgendwann was so machte. Also das war jemand, musste man bremsen. Das sind aber seltene Perlen, wo du sagst, bitte nicht auch noch. Nicht auch noch. Ich denke auch an den Bericht der Sinti- und Roma-Gemeinde vor einigen Wochen hier aus Julia, wie Pastor Tito und seine Frau Michaela durch die Gnade des Herrn etwas geschenkt bekommen haben, dass ein hochkrimineller, heruntergekommener Ort so vorbildlich und so von Glauben und Gemeinde durchdrungen wurde, dass der Bürgermeister und der Polizeichef gesagt haben, was habt ihr mit denen gemacht? Früher hatten wir ständig Einsätze in diesen Flecken. Das war hochkriminell, da wäre ich nachts alleine nicht hingegangen. Habt ihr denen Geld gegeben? Habt ihr die bestochen, dass die plötzlich so ruhig sind? Nein, die sind Christ geworden durch den Einsatz, durch die Hingabe. Und der letzte Punkt, zum Durchhalten bereit. Das ist ja ein Riesenproblem in unserer Zeit. Ich habe schon manches Mal erzählt, wie mir jemand nach wenigen Wochen, Monaten bei einer bestimmten Funktion sagte, er hätte sich doch jetzt aber bewährt. Ich habe ihm dann geantwortet, wir reden in 10 Jahren nochmal. Ich will niemanden entmutigen, darum geht es nicht, aber wir sind so kurzatmig, so kurzlebig. Viel angefangen, viel liegen gelassen. Und im Hebräerbrief heißt es, schaut ihr Ende an. Das heißt, es geht gar nicht um schnell, schnell und jetzt mal eben, sondern um ein kontinuierliches am Herrn und am Dienst bleiben. Dranbleiben. In seiner Treue können wir treu sein. Schlussbild. Wir sind noch nicht in der Weihnachtszeit, aber Sie kennen ja diese typische Weihnachtsszenerie. Ich habe mir jetzt diese Tage für Dezember mal vorgenommen, das biblisch zu beleuchten. Den Stall von Bethlehem mache ich jetzt aber nicht. Aber da fragten Kinder die Mutter, Warum werden beim Stall von Bethlehem eigentlich immer Ochs und Esel dargestellt, also die dabei waren, die Tiere? Und die Mutter gab eine Antwort, die sehr gut war. Die eigentliche biblische Antwort ist natürlich Jesaja 1. Ochs und Esel kennen ihre Krippe des Herrn, kennen ihr Zuhause, wissen, wo sie hingehören, zu wem sie gehören. Ihr aber, mein Volk, seid überall unterwegs, nur nicht bei mir. Das ist Ochs und Esel. Ja. Aber die Mutter hat das anders aufgezäunt. Sie hat dann eine Geschichte erzählt und hat gesagt, na ja, also da kam ein Engel und sagte, da soll jetzt der Sohn Gottes geboren werden, im Stall von Bethlehem. Und dann ging es darum, welche Tiere dabei sein dürfen. Und natürlich hat der König der Tiere, der Löwe, als erstes einen Brüller getan und hat gesagt, das ist ja wohl klar, dass ich als König der Tiere dabei sein muss. Und da soll mal irgendeiner kommen und dem Kind oder der Mutter was antun, der wird mich kennenlernen. Nee, sagt der Engel, das ist doch nichts. Dann kommt der Pfau und der Pfau sagt, ja, ist ja alles so armselig hier. Ich schlag ein schönes Rad, das gibt ein bisschen Würde, Eleganz, Glanz. Nee, sagt der Engel, mach mal auch nicht. Sagt der Fuchs, also was, letztlich geht es ums Futter und ums Überleben. Ich will jeden Tag ein Hühnchen stehlen. Dann hat Mutter und Kind genug zu futtern. Nee, sagt der Engel, ist auch nichts. Und so ging es mit allen Tieren durch. Und dann sah der, so hat die Mutter das erzählt, sah der Engel Ochs und Esel am Wassergöpel, also das ist, wo man so im Kreis läuft, trotten und vor sich hin dienen, arbeiten. Er ließ die beiden rufen und fragte, was könnt ihr? Und da haben die gesagt, wir können gar nichts, nur gehorchen und dienen. Da hat der Engel gesagt, ihr sollt bei der Geburt des Herrn dabei sein. Wir können gar nichts, nur gehorchen und dienen. Und das möge Gott uns schenken. Amen. Wir wollen beten und uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir diese Gnade haben, nicht nur dich zu kennen, tiefer erkennen zu dürfen, kennenlernen zu dürfen, einzudringen dürfen in deine Welt, deine Gedanken, dein Herz, sondern dass du uns auch zu Mitarbeitern machst an deiner Sache, dass wir mitwirken dürfen an deinen großen Heilsgedanken und Heilsplänen. Ist so wunderbar. Du, der du alles besser könntest, du lässt uns mitwirken, obwohl du weißt, wir sind voller Fehler und voller Mängel, und bleiben oft weit hinter dem zurück. Und doch gibst du uns Kraft und Mut, und doch willst du es durch uns schwache Gefäße tun. Und wir danken dir, dass jeder Einzelne, der den Christusruf in seinem Herzen hat, wissen darf, ich bin auch berufen zum Dienen. In Ehe, in Familie, Gemeinde, Berufsleben, wo ich gehe und stehe, darf ich dein Repräsentant sein. Als gehorsamer Diener Jesu Christi. Gelobt sei dein Name. Amen.